Die Trauersprechstunde. Ein Podcast für Trauernde und Menschen, die Trauernde begleiten. Folge 2. Trauer und Suizid. Es ist ein bekanntes psychologisches Problem, das öffentliches Sprechen über Suizid Nachahmungstaten auslösen kann. Der sogenannte Werther-Effekt kann lebensmüde Menschen anregen, einen Suizidwunsch in die Tat umzusetzen. Deshalb hier an dieser Stelle der Hinweis. Jederzeit als Ansprechpartner sind die Kollegen und Kolleginnen der Telefonseelsorge da. Tag und Nacht unter den Telefonnummern 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder 0800 3x die 1 0 3x die 2. Schnelle Hilfe gibt es auch bei Argus e.V., einem Verein, der sich um Angehörige nach Suizid kümmert, beziehungsweise die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, die bei drohendem Suizid weiterhelfen kann. Weitere Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Im heutigen Podcast geht es allerdings weniger um die Prävention von Suiziden, vielmehr stehen die Angehörigen, Hinterbliebenen, Freunde, Kinder, Kollegen mit ihrer Trauer im Vordergrund. Welche Auswirkungen hat ein Suizid auf die Hinterbliebenen? Mit welchen spezifischen Trauerreaktionen haben sie zu kämpfen? Wie geht das Umfeld mit ihnen um? Was kann man tun, um Trauernde nach Suizid zu unterstützen? Auch heute wird es mir nicht gelingen, das Thema in all seiner Gänze und für jeden passend zu bearbeiten. Trauer ist etwas sehr Individuelles. Dennoch gibt es Besonderheiten, die vorrangig für Suizidtrauernde zutreffen. Zu Beginn ein paar Gedanken zum Sprachgebrauch bzw. den Begrifflichkeiten. In der Trauerpsychologie wird nicht mehr von Selbstmord oder Freitod gesprochen, denn weder verübt der Suizident ein Verbrechen, denn Suizid ist nicht strafbar und seit 2011 durch den Europäischen Gerichtshof als Recht auf die Beendigung des eigenen Lebens als Menschenrecht anerkannt. Noch ist der selbstgewählte Tod wirklich eine freie Entscheidung, sondern oft der Endpunkt einer psychischen Erkrankung, einer akuten Krise, chronischer Schmerzen, Verzweiflung und anderen Bitternissen. Den Tod Unglücklichen, Depressiven oder Wahnhaften gebührt Respekt, Verstehen, Mitleid und therapeutisches Bemühen. Ihre Angehörigen bedürfen und verdienen Mitgefühl. Kein Wort ist unangemessener als Selbstmord für ein solches Schicksal. So äußert sich dazu der Psychotherapeut Peter Hellmich im Deutschen Ärzteblatt. Die Begriffe Selbsttötung und Suizid gelten dagegen als wertneutral und werden deshalb auch hier verwendet. Der assistierte Suizid bzw. die Tötung auf Verlangen wird in dieser Folge ausgespart. Das ist momentan viel in Bewegung und sicherlich auch noch einer gesonderten Betrachtung wert. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Trauer vielleicht eine andere ist, aber das ist erst einmal nur eine These. Auch erweiterter Suizid wird nicht explizit behandelt. Auch da folgt die Trauer spezifischeren Wegen. Suizid ist in unserer Gesellschaft immer noch die am stärksten tabuisierte Todesart. Noch immer wird dieser Makel häufig verschwiegen oder umgedeutet. Noch vieles zu diesem Thema ist weder erforscht noch verstanden. Im Jahr 2017 nahmen sich laut Wikipedia 9.235 Menschen das Leben. Die Zahlen sind glücklicherweise aufgrund besserer Diagnose und Betreuung rückläufig. 1980 beispielsweise gab es in Ost- und Westdeutschland 18.451 Suizidtode zu beklagen. Doch auch wenn es insgesamt weniger Selbsttötungen gibt, zeigen sich doch immer wieder einige Spitzen. So zum Beispiel 2009 nach dem Suizid des Torhüters Robert Enke. Warum das so ist, wird uns später noch beschäftigen. 75% der Suizide werden von Männern begangen. Bei der Zahl der Suizidversuche allerdings sieht es anders aus. Da führen die Frauen. Suizid kommt in allen Lebensaltern und sozialen Schichten vor. Etwa 10% der Suizidenten sind junge Menschen unter 25. Aber auch Alterssuizid spielt zunehmend eine Rolle. Am meisten gefährdet scheinen jedoch Männer im sogenannten mittleren Alter. Wenn man überlegt, dass jedes Suizidopfer eine Familie hat, Ehepartner, Kinder, Tanten und Onkel, Mutter und Vater, dazu noch Freunde, Kollegen, Nachbarn, die nun vor der Aufgabe stehen, plötzlich diesen Tod ins eigene Leben zu integrieren, die eine der schwierigsten Formen der Trauer bewältigen müssen, ist das eine große Zahl von Betroffenen. Fachleute schätzen etwa 60.000. Was machen diese Trauernden durch? Welche spezifischen Herausforderungen gilt es zu bewältigen? Zunächst einmal ist Suizid keine Privatangelegenheit. Der Suizident wird gewissermaßen Beweis im Todesermittlungsverfahren. Das heißt, nicht nur der Arzt ist vor Ort, sondern auch die Polizei. Angehörige werden als Zeugen befragt und auch oft entsprechend behandelt. Angehörige fühlen sich häufig verdächtig. Wenn wenig einfühlsame und selbst überforderte Beamte ihren Dienst tun, kann das schnell zu Irritationen und Auseinandersetzungen führen, die noch mehr traumatisieren, als es die Situation oft ohnehin schon tut. Suizid ist ein oft gewaltsamer Tod, bei dem sich die Abschiednahme vom toten Körper meist nicht anbietet. Häufig hören Betroffene die gut gemeinte Warnung, den Verstorbenen so in Erinnerung zu behalten, wie er war. Von der Psychologie des Trauerns weiß man inzwischen, wie wichtig es für die Bewältigung ist, sich mit der Wirklichkeit des Todes auseinanderzusetzen. Auch wenn es in mancherlei Situationen befremdlich erscheint, so kann es sehr hilfreich sein, sich Zeit mit dem Verstorbenen zu nehmen, in Ruhe zu begreifen, dass er gegangen ist. Glücklicherweise sind die Kollegen der Krisenintervention bzw. der Notfallseelsorge dafür ausgebildet, auch in diesen schlimmen Ausnahmesituationen kleine Inseln und Möglichkeiten zu schaffen, um den Angehörigen Zeit und Raum zu geben. Oftmals braucht es durchsetzungsstarke Charaktere auf diesem Posten, denn der Verwaltungsapparat ist schnell und effizient. Chris Paul, Autorin des Buches »Warum hast du uns das angetan und selbst Betroffene?« ist auf Trauer nach Suizid spezialisiert und formuliert so. Nach einem Suizid sollten alle, die den Wunsch danach haben, die Möglichkeit bekommen, die Tote bzw. den Toten zu sehen. Menschen, die im Rettungsdienst, der Seelsorge, bei der Polizei und im Bestattungswesen arbeiten, sollten in der Lage sein, Angehörige vorurteilsfrei und ohne Angst zu unterstützen, sowohl in der Entscheidungsfindung wie auch dabei in Ruhe und mit allen vorhandenen Gefühlen Abschied zu nehmen. Welche Form Angehörige dabei wählen und ob sie den toten Menschen sehen wollen oder nicht, müssen sie ganz allein entscheiden können. Dazu brauchen sie Bedingungen, die ihnen beides ohne Druck, Überforderung und Schuldgefühle möglich machen. Für den Trauerprozess werden Fakten gebraucht, damit diese Horrorvorstellungen und Angstfantasien ablösen können. Manchmal dauert es auch, dass Fragen aufkommen. Auch im Nachhinein sollte es für die Angehörigen möglich sein, diese Fragen auch beantwortet zu bekommen. Besteht vielleicht die Möglichkeit, ein Foto von der Umgebung zu machen, einen Gegenstand mitzunehmen, einen besonderen Eindruck, Stimmung? Die Form, wie Angehörige von einem Suizid erfahren, hat großen Einfluss auf den Trauerverlauf. Überbringer der Nachricht haben da eine riesige Verantwortung und müssen alles aufbieten an Einfühlungsvermögen und Fachwissen, um Trauerreaktionen einordnen zu können. Suizidtrauernde leiden durch die Plötzlichkeit und oft auch durch die Gewalttätigkeit der Suizidhandlung. Das Leben wird in ein Davor und Danach eingeteilt. Das Leben und die Persönlichkeit des Suizidenten erfährt unter dem Eindruck dieses Todes eine völlig neue Bewertung. Nicht nur das Leben danach ist aus den Fugen, auch das davor wirft Fragen über Fragen auf. Im Rückblick sehen die Trauernden häufig eine Ansammlung von Fehlverhalten, Schwächen und versäumten Chancen. Manchmal nimmt der verstorbene Mensch eine viel wichtigere Position bei den Hinterbliebenen ein, als er sie im Leben hatte. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Situationen richtig einzuschätzen und entsprechend zu reagieren, wird zutiefst erschüttert. In einer solchen Situation haben Hinterbliebene nicht nur den Verlust eines Menschen zu verkraften, sondern selbst zusätzlich noch den Verlust ihres Selbstvertrauens und Glaubens an sich selbst, so sagt es Chris Powell. In unserer ersten Folge habe ich ja schon ausführlich über das Thema Schuld gesprochen. Bei der Suizidtrauer ist es erwartungsgemäß einer der größten Posten. Oft richten sich die Hinterbliebenen am härtesten und bürden sich selbst die ganze Verantwortung auf. In menschlichen Beziehungen gibt es immer Versäumnisse. Es ist schlicht nicht möglich, perfekt zu lieben. Also wird die Schuld immer Nahrung finden. Ein Problem dabei: wir denken kausal, versuchen alles im Ursache-Wirk-Prinzip zu beschreiben. Fahren wir Ski, stürzen dabei und brechen uns ein Bein, ist uns Ursache und Wirkung relativ klar. Stecken wir uns mit Rhinoviren an und kriegen Schnupfen ebenso. Doch um Suizid zu verstehen, hilft uns das nicht weiter. Im Fachjargon nennt es sich systemisch. Ein wichtiger Satz dazu, so dass ich ihn hier in Großbuchstaben schreiben und sagen möchte. Der Auslöser für Suizid ist nicht die Ursache. Denn oft wäre der Anlass ersetzbar gewesen und hätte am Ergebnis nichts geändert. In dem Buch »Das Auto steht an der Brücke« versucht ein Vater, den Suizid seiner 17-jährigen Adoptivtochter zu verstehen. Mit wenigen Monaten holten er und seine Frau das Kind aus einem osteuropäischen Krankenhaus. Das Mädchen zeigte bereits Symptome von Hospitalisierung. Diese frühen Defizite, die das Kind wahrscheinlich auch schon vor der Geburt geprägt haben, machten aus ihr nach anfänglich guter Entwicklung ab der Pubertät einen wütenden, verzweifelten, bindungsunfähigen Teenager, bei dem die Eltern sich oftmals keinen Rat mehr wussten. Erst nach dem Suizid der Tochter stößt der Vater auf das eigentliche Problem, eine Bindungsstörung, die sehr typisch ist für Kinder mit diesem Schicksal. Er geht hart mit sich ins Gericht, weil er vieles, was nun offenkundig ist, nicht gesehen hat. Jetzt, nach dem Tod der jungen Frau, fügen sich die Puzzleteile zusammen, die vielleicht eine Lösung hätten aufzeigen können. Das, was der Volksmund mit »Hinterher ist man immer klüger« aussagt, beschreibt ein psychologisches Phänomen, nämlich den sogenannten Rückschaufehler. Der Mensch neigt dazu zu überschätzen, wie vorhersehbar ein Ereignis ist. Im Nachhinein wird gedeutet, interpretiert und neu bewertet, oft mit bösen Folgen für das Seelenheil der Hinterbliebenen. Gedanken fahren Karussell, drehen ohne Ergebnis immer wieder dieselben Schleifen. Manch ein Hinterbliebener bestraft sich selbst, indem er sich zum Beispiel nicht erlaubt, fröhlich zu sein. Schuldgefühle drücken auf den Lebensnerv, rauben den Schlaf, wachsen gespenstisch. Die stumme Zwiesprache, die keine Antwort mehr findet, braucht Menschen, mit denen man reden kann. Denn Reden hilft. Klagen, das Herz ausschütten hilft, um das Gespenstische mancher Schuldgefühle zu erkennen. Es hilft zu trennen zwischen dem, was wirklich versäumt sein mag, und dem, was die seelische Not uns einredet. So heißt es in dem Buch »Im Schatten deines Todes« von Johannes Thomas. Häufig wird Suizid als Todesursache verschwiegen. In Todesanzeigen heißt es oft »plötzlich« und »unerwartet«. In Trauerreden wird die Todesursache vornehm umschifft. Das christliche Wertesystem, das Suizid als eine Todsünde deklariert, ist auch bei denen wirksam, die selbst nicht religiös sind. Und auch wenn Hinterbliebene selbst den Suizid nicht als Sünde verdammen, gibt es ja immer noch ein soziales Umfeld. Laut Trauerforschung heißt es, dass Suizidtrauernde nicht nur mit mehr Schuldgefühlen und Schuldvorwürfen leben müssen, sondern dass sie auch wesentlich weniger Trost zu erwarten haben. Nicht nur der Suizident, sondern auch die Angehörigen werden stigmatisiert. Auch Chris Paul weist darauf hin, Angehörige nach Suizid empfinden sich oft als gebrandmarkt und als Außenseiter. Mitten in der schwersten Zeit des eigenen Lebens müssen viele Angehörige erleben, dass Freunde und Bekannte sich sprachlos zurückziehen oder sie sogar verdächtigen, den Suizid in irgendeiner Form verschuldet zu haben. Der Verlust eines Menschen durch Suizid zieht meist den Verlust weiterer Bindungen nach sich. Das gilt aber auch für Trauernde im Allgemeinen. Dieser Thematik Trauer und Isolation werden wir uns in einer eigenen Folge widmen. Die Frage, die Hinterbliebene am allermeisten umtreibt, besteht nur aus 5 Buchstaben. WARUM. Warum? Den meisten Selbsttötungen geht eine Krise im Zusammenleben mit anderen Menschen voraus und die Hinterbliebenen sind in irgendeiner Form an dieser Krise beteiligt. Oft nimmt sich ein Mensch das Leben, wenn objektiv eine Besserung eingetreten ist. Doch an die Stelle der absehbaren und erhofften Lösung tritt die Selbsttötung. Tötet sich ein Mensch, hat er unsägliches Leid hinter sich und gibt dies an die Angehörigen weiter. Der Suizid erscheint als eine egoistische Handlung, vor allem wenn Freunde und Angehörige alles Erdenkliche tun, um dieses Ende abzuwenden. Im Buch »Wenn Liebe nicht reicht« beschreibt die Moderatorin Nova Meyer-Henrich, wie die Depressionserkrankung des Vaters die Familie über Jahre in einen Strudel aus Verzweiflung reißt. Ein Leben, in dem das Damoklesschwert »Ich werde mich töten« über den Angehörigen schwebt, jederzeit bereit zu fallen. Liebe konnte den Vater nicht halten. Sie hat ihn einfach nicht mehr erreicht. Viele Menschen, die sich töten wollen, ahnen zumindest, dass sie ihre Bezugspersonen tief verletzen. Ihr Einfühlungsvermögen ist jedoch stark eingeschränkt, denn sie stehen vor einer ausweglosen Situation und haben sich bereits von ihren Mitmenschen abgewendet. Ihre ganze Kraft konzentrieren sie auf den bevorstehenden Suizid, für die Gefühle anderer Menschen sind sie kaum mehr empfänglich. So beschreiben es die beiden Autorinnen des Buches »Warum konnten wir dich nicht halten?« Meistenteils, besonders wenn Männer sich töten, spielt Gewalt gegen sich selbst eine Rolle. Erhängen, springen von einem hohen Gebäude oder erschießen sind häufige Suizidmethoden, während bei Frauen doch die eher sanfteren Methoden vorrangig sind, insbesondere die Medikamente. Da Suizid eine einsame Art des Sterbens ist, bleibt die letzte Lebenszeit oft ein Rätsel. Und diese Unwissenheit kann äußerst quälend sein. Chris Paul ermutigt dazu, auch mal den Gedanken zuzulassen, dass diese letzte Zeit auch durchaus eine friedvolle gewesen sein kann, dass in dem Moment, wenn der Entschluss feststeht, die irdische Mühsal endlich hinter sich zu lassen, Ruhe einkehrt. Im Buch von Nova Meyer-Henrich beschreibt sie die letzte Zeit vor dem Suizid ihres Vaters so: Wenn ich mir die letzten 3 Wochen meines Vaters vor Augen führe, scheint es mir, als ob er ein letztes Stimmungshoch gehabt hätte. Seine Entscheidung war bereits gefallen. Offenbar gibt es noch einmal dieses Hoch, bevor sich ein depressiver Mensch das Leben nimmt. Wenn die Menschen beschließen, aus dem Leben zu gehen, ab dem Moment, wo sie sich sicher sind, dass sie es tun werden, blühen sie noch einmal richtig auf, weshalb das Umfeld oftmals gerade am Ende noch Hoffnung schöpft. Im Endeffekt existiert dieses Hoch nur, weil die Lebensmüden wissen, dass sich ihr sehnlichster Wunsch bald erfüllt. Es ist die pure Vorfreude. Seltsamerweise ist dieses letzte Hoch, dieses nochmalige Aufbäumen an Lebenskraft, nicht nur bei Suizidenten beobachtbar. Es gehört zu den Phänomenen, die rund um das Sterben häufig vorkommen. Wenn sich ein Mensch das Leben nimmt, ergibt diese Tat für ihn Sinn. Gelingt es uns vielleicht eines Tages, die Verantwortung für den Suizid in die Hände unseres Verstorbenen zurückzugeben? Seine Entscheidung zu akzeptieren? Es geht nicht darum, dass die Hinterbliebenen einverstanden mit diesem Tod sind. Wichtig ist, ob sie es ertragen können, dass ein vertrauter Mensch einverstanden mit dem eigenen Tod war und ihn dem Weiterleben vorgezogen hat. Die letzte Entscheidung zum Leben oder zum Suizid wird von jedem Menschen selbst getroffen und die Verantwortung dafür trägt allein dieser Mensch. Sie verdienen Respekt, auch und gerade Respekt für ihre Entscheidung. Gleichgültig, ob wir diese Entscheidung gutheißen oder nicht, so sagt es Chris Paul. Trauernd dagegen tragen die Verantwortung für ihr eigenes Weiterleben. Und damit sind wir mittendrin im Thema, welche Auswirkungen ein Suizid auf das Leben der Angehörigen hat und wie es möglich ist, mit einem solchen Schicksalsschlag umzugehen. Oft werde ich von meinen Klienten gefragt, ist das noch normal? Und in 99% der Fälle kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Vor Trauer außer sich zu sein, kann sich sehr verstörend anfühlen. Wenn neben dem ganzen Elend auch noch das Gefühl aufkommt, verrückt zu werden, vor Traurigkeit den Verstand zu verlieren, ist das äußerst quälend. Dabei reagiert der Trauernde auf ein nicht alltägliches Ereignis, das oft die Grundfesten des eigenen Lebens erschüttert, völlig angemessen, also quasi mit normalerweise unangemessenen Gefühlsausbrüchen, völlig angemessen auf ein schlimmes Ereignis. Oder kurz gesagt, in der Trauer ist vieles normal. Chris Paul schreibt dazu, Trauern ist keine Krankheit. Und die Schmerzen des Trauerns sind weder beginnender Wahnsinn noch eine Charakterschwäche. Trauern ist ein sinnvoller und zielgerichteter Vorgang und alle damit verbundenen heftigen Gefühle haben einen Sinn. Ich beschreibe hier mal ein paar sehr typische Auswirkungen von Trauer. Dazu gehört zum Beispiel die Regression. Regression bedeutet, dass wir gewissermaßen wieder in alte Kindheitsmuster zurückfallen. Das kann sich beispielsweise darin niederschlagen, dass wir Angst haben, im Dunkeln einzuschlafen oder Angst davor, allein zu sein. Spürt man das bei sich, dann kann es gut tun, zunächst einmal die unmittelbaren körperlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Wärme, Sicherheit, bestimmte Nahrungsmittel, Getränke. Ein Suizid in der Familie kann auch richtig gemeine Ängste auslösen. Eine der größten ist es, dass Suizid vererbbar ist. Und tatsächlich beobachten Psychologen durchaus familiäre Häufungen. Allerdings hat das weniger mit den Genen zu tun, vielmehr liegt dem erlerntes Verhalten zugrunde, nämlich den Suizid als Problemlösung zu nutzen. Doch Suizid ist nicht die Bilanz einer Beziehung, sondern einer Biografie. Und Suizid ist schon gar kein unabwendbares Schicksal. Jede neue Verlustsituation im Leben, das muss gar nicht unbedingt ein Tod sein, auch ein Umzug, eine Trennung, ein Jobverlust, kann alte Wunden wieder aufreißen. Dann fühlt man nicht nur die aktuelle Trauer, sondern es schwingt alles mit, was man bislang an Trauer erlebt hat. Todesfälle aus der Vergangenheit im Kindesalter werden auf der Gefühlsebene reflektiert. Manchmal muss man doppelte Trauerarbeit leisten und erst einmal die frühen Trauererfahrungen verstehen, um sich der aktuellen Verlustsituation zu widmen. Aber es ist nie zu spät, sich auch mit den alten Todeserfahrungen zu befassen. Und es gibt die Wut. Therapeuten lieben die Wut. Wut ist gut, bekommt man zu hören. Damit kann man arbeiten. Meist unterdrücken wir sie jedoch, weil man ja über Tote nur Gutes reden soll. Ich erinnere mich an den Wutanfall einer Kollegin, die ihren Mann durch einen plötzlichen Herztod verlor. Sie war so dermaßen sauer auf ihn, weil er sich jeder ärztlichen Untersuchung verweigert hat, obwohl es doch schon Warnsignale gab. Wut, Trauer, Aggression ermöglichen es, Distanz zum Verstorbenen zu schaffen, Lebenskraft freizusetzen und sehr positiv und heilsam zu wirken. Lässt man Wut in sich gären, gibt es ihr kein Ventil. So wirkt sie entweder als explosives Gemisch oder aber wandelt sich zu verbitterter Unleidlichkeit, die die Aussicht auf ein neues, gutes Leben extrem minimiert. Trauernde entwickeln die unterschiedlichsten Überlebensstrategien. Viele ziehen sich zurück, halten sich vom öffentlichen Leben fern. Manche können einfach nicht so weitermachen wie bisher, können nicht mehr arbeiten und stellen alles in Frage, was ihnen bis dahin wichtig erschien. Andere wieder setzen auf das Prinzip der Ablenkung, stopfen sich ihren Alltag voll, um nach Möglichkeit wenig Raum zum Trauern zu finden. Manch einer wagt direkt einen radikalen Neubeginn, wechselt den Wohnort, die Arbeitsstelle, den Freundeskreis. Oder aber hält alles fest, was mit dem Verstorbenen zu tun hat. Da steht das Rasierzeug auch Jahre später noch an der gleichen Stelle und die Hausschuhe immer noch bereit zum Hineinschlüpfen. Manch einer wird krank, trägt nach außen, was in ihm vorgeht. Und es gibt Menschen, für die wird Trauern ein Lebensersatz. Der Trauernde nimmt diese Identität als Funktion an. Typisch dafür ist, dass Dinge, die im Leben nicht funktionieren, immer den schlimmen Ereignissen des Todes zugeschoben werden. All dies sind Krisenbewältigungsmechanismen, die in der Trauer zum Tragen kommen können. Sie darf man aber nicht verwechseln mit dem Ziel der Trauerarbeit, ein immer stabileres Gleichgewicht zwischen Erinnerung an das Vergangene, dem Bewusstsein für das Gegenwärtige und den Plänen für die Zukunft zu finden. Wann sollte sich ein Trauernder dringend Hilfe holen? Vor allem, wenn er bei sich Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung bemerkt. Dazu gehören stetig wiederkehrende Albträume, Flashbacks, das sind Erinnerungsbilder, die vor unserem geistigen Auge immer wieder ablaufen, Schlaflosigkeit, Panikattacken, psychosomatische Beschwerden, Hoffnungslosigkeit und Verlust der Zukunftsperspektive, Depression. Das sogenannte Nachsterbenwollen ist ebenfalls eine recht typische Trauerreaktion. Nehmen Gedanken daran sehr viel Raum oder sogar Gestalt an, dann ist ganz dringend Hilfe geboten. Im Folgenden möchte ich deshalb verschiedene Hilfsmöglichkeiten vorstellen. Zunächst einmal schauen wir darauf, was das Umfeld für Trauernde tun kann. Denn viele Menschen, die in ihrem Umfeld einen Trauerfall erleben, haben Angst davor, im Umgang mit den Trauernden etwas falsch zu machen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Einfach da sein bzw. in der Nähe sein, bietet dem Trauernden Sicherheit, im Bedarfsfall auf Hilfe zurückgreifen zu können. Besteht Gesprächsbedarf, ist einfach nur Zuhören gefragt, auch wenn sich das Gesagte wieder und wieder wiederholt. Der Trauernde braucht diese Wiederholungen, um selbst langsam die Geschehnisse zu begreifen. Trauer kostet auch körperlich Kraft. Da ist es eine große Hilfe, wenn dafür gesorgt ist, dass es die Trauernden warm haben und immer eine Thermoskanne mit Tee oder Kakao bereitsteht. Die Tradition, wie wir sie aus amerikanischen Filmen kennen, wenn wohlmeinende Nachbarinnen dem frisch verwitweten Mann Aufläufe vorbeibringen, macht tatsächlich Sinn. Denn meist fehlt die Kraft, sich in irgendeiner Form Gedanken ums Essen zu machen. Und so kann man einfach nur zugreifen, wenn der Körper Hungersignale sendet. Auch andere praktische Hilfe kann vonnöten sein. Müssen die Kinder zur Schule gefahren werden? Gibt es ein Haustier zu versorgen? Muss Wäsche gewaschen oder gebügelt werden? Gibt es Termine, die in Begleitung leichter zu bewältigen sind? Die Kunst ist es, dabei die Balance zu behalten, den Trauernden nicht zu entmündigen und keinen Druck auszuüben, damit sie fröhlicher oder gefasster auftreten. Aufmunterung braucht ein Trauernder nicht, sondern einen Schutzraum, in dem er sich seinen Gefühlen hingeben darf. Wichtig für den Helfenden ist es, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, sich selbst auch immer wieder zurückzuziehen, um durchatmen zu können. Die Last der Unterstützung Trauernder sollte nie auf nur wenigen oder gar einzelnen Schultern liegen, sondern auf vielerlei Weise aufgeteilt werden. Aber dafür braucht es auch die Mitarbeit der Trauernden. Im akuten Trauerfall sollte auch auf den Einsatz von Psychopharmaka geachtet werden. Oft werden Beruhigungsmittel von gutmeinenden Helfern schon prophylaktisch angeboten. Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem ein Ehepaar mit dem Auto verunglückte. Während sie nur relativ leicht verletzt ins Krankenhaus kam, starb ihr Mann auf der Fahrt dorthin. Bevor der Arzt sie über diesen Umstand informierte, schickte er die Schwester mit einem Beruhigungsmittel in das Zimmer, um den Schock gewissermaßen abzupuffern. Eine solche Maßnahme dient allerdings eher der Entlastung des Helfenden. Bei den Trauernden führt es dazu, dass das Gefühl von Irrealität noch größer wird, als es bei einer solchen Nachricht sowieso der Fall ist. Weinen, Zittern und auch Schreien sind wichtige Körperreaktionen, die der Trauernde so gut wie möglich ausleben sollte. In der Traumaforschung geht man inzwischen davon aus, dass diese körperlichen Reaktionen dafür sorgen, dass das ausgeschüttete Adrenalin im Körper abgebaut wird und sich Blockaden gar nicht erst aufbauen. Außerdem setzen auch Tränen ein körpereigenes Beruhigungsmittel frei. Statt Medikamenten sollte auf einen geschützten Raum geachtet werden und darauf keinen Zeitdruck auszuüben. Wärmflasche oder eine Decke helfen der Muskulatur, sich zu entspannen. Traubenzucker und Schokolade den Kreislauf stabil zu halten. Wasser gegen Mundtrockenheit sollte bereitgestellt werden und auch ein warmes Getränk. Eventuell ist Bewegung besser als Stillsitzen. Wenn es der Trauernde möchte, dann hilft auch Körperkontakt. Die Hand gehalten zu bekommen, kann ungemein trostreich sein. Medizinische Unterstützung ist dann angesagt, wenn die körperlichen Reaktionen überhand nehmen, wie bei Ohnmacht oder Übelkeit oder auch um den Nachtschlaf herbeizuführen, um wieder in einen Tag- und Nachtrhythmus zu finden. Professionelle Hilfen sind zum Beispiel die Telefonseelsorge. Bei der Telefonseelsorge sind rund um die Uhr und jeden Tag ausgebildete Seelsorger bereit, Sorgen und Nöte zu besprechen. Auf Wunsch werden auch weitere Hilfsmöglichkeiten und Kontaktadressen weitergegeben. Was viele nicht wissen, dass ambulante Hospizdienste ein umfangreiches Hilfsangebot zur Verfügung stellen. Die ambulanten Hospizdienste betreuen Sterbende sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch zu Hause. Die Angehörigen werden dabei immer mit einbezogen. Und auch wenn jemand verstorben ist, bieten sie Einzel- und Gruppengespräche an, initiieren Trauerkreise und Weiterbildungsveranstaltungen. Gerade wenn eine Pflegezeit zu Hause ansteht, können die Hospizler eine große Unterstützung sein. Die Hospize selbst, aber auch Vereine wie Argus e.V. oder Privatinitiativen, Selbsthilfegruppen bieten und unterstützen in Form von Gruppenangeboten. Angehörige, die den Sprung in eine solche Gruppe wagen, möchten diese Art der solidarischen Unterstützung nicht mehr missen. Zu sehen, wie andere schon in ihrem Trauerprozess vorangeschritten sind, macht Mut. Gemeinsames Schwarmwissen hilft dabei, so manche Klippe zu umschiffen, sei es bürokratischer oder psychologischer Natur. Trauerbegleiter, wie auch ich einer bin oder ein Nepp bin, bieten ihre Hilfe gewissermaßen auf dem freien Markt an. Das hat den Nachteil, dass das vom Trauernden finanziert werden muss, solange die Krankenkassen noch keine Unterstützung beisteuern. Auf der anderen Seite bietet es den Vorteil, ganz individuell den Trauerprozess zu gestalten. Nicht jeder möchte sein Seelenleben vor einer Gruppe ausbreiten. Manche Trauer ist auch zu spezifisch, um sie in einem größeren Rahmen zu bearbeiten. In der Trauerbegleitung gibt es Raum und Zeit, die individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Psychologische Begleitung ist dann notwendig, wenn sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Dafür braucht es nicht unbedingt hochdramatische Ereignisse. Auch ein erschwerter Trauerprozess, beispielsweise nach langer Pflege, mehreren Todesfällen in kurzer Zeit, unbewältigte frühere Trauer, kann dazu führen, dass Körper und Seele Krankheitssymptome zeigen. Bei starken Ängsten, Depressionen, Schlafstörungen oder psychosomatischen Reaktionen sollte psychologische Hilfe in Anspruch genommen werden. Das kann ein niedergelassener Psychologe vor Ort sein, eine Tagesklinik oder auch eine stationäre Einrichtung. Meist sind jedoch die Wartezeiten für einen Therapieplatz mehrere Wochen lang. In dieser Zeit sollte sich der Trauernde nicht scheuen, die oben genannten Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, um Entlastung zu erfahren. Eine der schwersten Aufgaben, vor die man im Leben gestellt wird, ist es, dem Kind eine Todesnachricht nahezubringen. Wie soll ich meinem Kind verständlich machen, was ich selbst nicht verstehe, nicht fassen kann? Also vielleicht gar nichts sagen oder die Wahrheit schönen oder zu einer Notlüge greifen? Wie erkläre ich einem Kind, dass zum Beispiel der Papa nicht mehr leben wollte? Auch zu diesem Thema hat der Verein Argus e.V. Material, das er Betroffenen kostenfrei zur Verfügung stellt. Auch für Kinder und Jugendliche selbst gibt es Flyer und Broschüren. Was gilt es nun also zu bedenken, wenn Kinder von Suizid betroffen sind? Zunächst einmal haben Kinder sehr sensible Antennen, wenn sie belogen werden. Auch wenn man sie ausschließt, ihnen etwas verschweigt, spüren sie ganz genau, dass etwas nicht stimmt. Und wenn sie keine Erklärung für dieses Etwas bekommen, hat das Vertrauensverlust Ängste und Gefühle des Alleingelassenseins zur Folge. Beim Verschweigen der Todesursache ist die Gefahr sehr groß, dass jemand aus dem Umfeld, oft auf sehr unsensible Art, das Geheimnis lüftet. Ist man selbst zu erschüttert, um mit dem Kind zu sprechen, sollte man sich Unterstützung holen. Das kann ein anderes Familienmitglied, ein Freund, die Vertrauenslehrerin oder Kindergärtnerin oder auch ein Trauerbegleiter sein. Diese übernehmen dann die Aufgabe, das Kind mit den Umständen, die der Tod mit sich bringt, vertraut zu machen und Möglichkeiten für den Umgang mit Trauer aufzuzeigen. Dabei ist es wichtig, dem Kind nicht zu viele Informationen zu geben, sondern auf direkte Fragen zu antworten bzw. dazu anzuregen, selbst diese Fragen zu beantworten. So weiß man, wo das Kind im Verarbeitungsprozess steht und überfordert es nicht. Es wird weitere Fragen stellen, wenn es soweit ist. Vielleicht auch erst viele Jahre später. Wichtig bei Gesprächen mit Kindern ist es auch, keine allzu bildhafte Sprache zu verwenden. Ein Mensch ist nicht eingeschlafen, verblichen oder hat ins Gras gebissen. Ein Mensch ist gestorben. Kinderfantasie ist träge. Und Angst vor dem Einschlafen sollte kein Kind haben müssen. Auch bei Kindern ist es ganz wichtig, den Aspekt der Schuld unter die Lupe zu nehmen. Psychologen sprechen von einem kindlichen Narzissmus. Das ist keine Persönlichkeitsstörung, sondern der kindliche Glaube, verantwortlich zu sein für das, was im Umfeld passiert. So kann es vorkommen, dass ein Kind, dessen Vater sich getötet hat, fest daran glaubt, es sei schuld daran, weil es nicht brav genug war. Und auch hier sei noch einmal eine deutliche Lanze gegen das Verschweigen gebrochen. Hören wir dazu noch einmal Chris Paul. Suizide, die geheim gehalten werden, um das Kind zu schonen, entwickeln eine Dynamik, die es wohl spürt, aber nicht benennen kann. Auf diese Weise wird die Strategie Suizid von einer Generation zur nächsten vererbt. Und es besteht die Gefahr, dass sie in bestimmten Notlagen dieser Familientradition folgen. Es besteht also die Gefahr eines sogenannten transgenerationalen Traumas, welches familiär weiterwirkt. Kinder und Jugendliche, die in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis mit der Möglichkeit konfrontiert werden, Probleme und Krisen durch Selbsttötung zu lösen, brauchen die Auseinandersetzung mit dieser Tatsache. Ein Verschweigen und Tabuisieren belässt den Lernprozess bei der Erfahrung, dass Selbsttötung eine Lösungsmöglichkeit ist und gibt ihm etwas Schicksalhaftes, Unentrinnbares. Die Forscher sind sich mittlerweile sicher, nicht die genetische Disposition macht Menschen zu Suizidenten, sondern vielmehr die Vorbilder. Die müssen aber auch gar nicht aus der eigenen Familie oder dem eigenen Umfeld kommen. Berüchtigt ist der sogenannte Werte-Effekt. Der Begriff geht zurück auf den gleichnamigen Roman Goethes, in dem sich ein junger Mann nach vielen Seiten Wehgeschrei aus Liebeskummer das Leben nimmt. Der Roman hatte zur Folge, dass die Suizidrate bei jungen Menschen auf einmal sprunghaft anstieg. Auch heute noch kann man diesen Effekt beobachten, zum Beispiel nach der Ausstrahlung der Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht, in dem es um den Suizid eines jungen Mädchens geht, oder nach dem Tod des Fußballers Robert Enke. Doch Suizidenten müssen nicht unbedingt prominent sein, um Nachahmer zu finden. Es reicht schon aus, überhaupt in Zeitungen und Nachrichtensendungen darüber zu berichten. Dabei gilt, je mehr Details berichtet werden, desto höher ist die Nachahmungsgefahr. Glücklicherweise haben sich viele Medien diese Erkenntnis zu Herzen genommen. Wenn über Suizide berichtet wird, gibt es meist eine Triggerwarnung und/oder Hinweise auf Hilfe. Hilfreicher ist es jedoch, sich den Papageno-Effekt zunutze zu machen. Papageno ist der Vogelfänger aus der Zauberflöte, der noch rechtzeitig merkt, wie lebenswert sein Leben ist. Wenn Berichte von Krisenbewältigung im Mittelpunkt stehen, das Leben der Angehörigen nach einem Suizid sowie Lösungsansätze und Hilfsangebote, hebelt das die Mechanismen des Werther-Effektes aus. Und deshalb geht es auch hier und jetzt um Wege, wie trauernde Angehörige nach Suizid wieder zu innerem Gleichgewicht finden können. 10 Punkte habe ich dafür zusammengestellt. Erstens, baut euch ein Unterstützungsnetzwerk auf, auch außerhalb der Familie, damit die Belastungen nicht allein dort liegen. Verteilt die Trauer auf viele Schultern. Zweitens, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Kleine Schritte bringen auch vorwärts und kleine Schritte bringen jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse. Drittens, sucht euch Möglichkeiten für Trauerpausen. So mancher findet Entlastung in der Arbeit, weil der Schmerz dann ein bisschen zurücktreten kann. Viertens, sucht nach Halt in einem Glaubenssystem. Gibt es in eurem Leben eine spirituelle Lebensphilosophie? Hilft euch der christliche Glaube oder der Glaube an die Wiedergeburt, ans Universum und einen Lebensplan? Und selbst wenn ihr keinen Trost in einem höheren Plan findet, gibt es immer noch das Werden und Vergehen in der Natur, den Kreislauf des Lebens. Fünftens, bewegt euch. Trauer überschwemmt den Körper mit Stresshormonen und die lassen sich am besten über körperliche Aktivität abbauen. Sechstens, redet. Und wenn es der Freund, der Bruder oder die Tante nicht mehr hören können, sucht euch jemand zum Reden außerhalb, bei Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben oder Menschen, die Mechanismen des Trauerprozesses kennen und einordnen können. Siebtens, macht Erinnerungsarbeit. Werdet kreativ und findet Möglichkeiten, das Andenken eurer Toten zu bewahren. Gießt Kerzen, legt ein Erinnerungsbuch an, pflegt das Grab, schreibt, malt, kocht, pflanzt Blumen. Begeht die Jubiläen. Plant diese. Jahrestage zu ignorieren, funktioniert meistens nicht. Achtens. Gebt eurem Alltag einen Rahmen. Nicht zu strikt, aber so, dass ihr euch an einer Struktur entlang hangeln könnt. Neuntens. Tretet das Erbe an. Was hat der Verstorbene euch hinterlassen? Was von dem lebt weiter oder sollte weiterleben? Hat er eine besondere Philosophie, ein Anliegen, eine Aufgabe, die ihr jetzt weiterführen könnt? Ist sein Tod eine Mahnung? Gilt es, weitere ähnliche Schicksale zu verhindern? Zehntens. Sucht nach Zeichen von posttraumatischem Wachstum. Ihr seid anders geworden durch die Erfahrung des Todes. Ihr seid mit Sicherheit in eurer Trauer gewachsen. Es hat euch gezeigt, wie stark ihr seid. Vielleicht habt ihr eine neue Lebenseinstellung gefunden. Seid achtsamer. Lebt intensiver. Habt Geduld, auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist. Heilung, zumindest Linderung, ist immer möglich. Trostreich. Hier im Trostreich habe ich den Auszug eines Briefes gefunden, den der Dichter Rainer Maria Rilke an den jungen Autor Franz Xaver Kappus im Jahre 1903 geschrieben hat. Die Worte begleiten mich schon ein paar Jahre durch meine großen Warum-Momente im Leben. Über die Geduld von Rainer Maria Rilke. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht. Ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte, er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich nicht darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Und hier noch meine Empfehlung an euch. Die beste Anlaufstelle für Informationen ist Argus, einer Selbsthilfeorganisation für Angehörige nach einem Suizid. Der Verein bietet Beratung per E-Mail, Telefon und im persönlichen Gespräch. Es gibt Faltblätter, Broschüren und Literatur zum Thema. Ich verlinke euch das alles auf der Facebook-Seite. Gibt es derzeit in eurem Leben eine Situation, bei der ein Suizid im Raum steht? Findet ihr auch Hilfe bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention? Auch diese Seite verlinke ich euch, genauso wie alle anderen Quellen für die heutige Folge. Sucht ihr nach einem Buch, in dem die Betroffenen zu Wort kommen, kann ich euch sehr Nova Meyer-Henrichs »Wenn Liebe nicht reicht« empfehlen. Zusammen mit ihrer Mutter arbeitet sie die Lebensgeschichte ihres an Depression erkrankten Vaters auf, der nach vielen Jahren der Krankheit seiner Todessehnsucht nachgab. Und wenn ihr vom Podcast hören noch nicht genug habt, lege ich euch den Endlich-Podcast ans Herz. Zwei Frauen, die das gleiche Schicksal eint, die aber ganz unterschiedlich damit umgehen, sprechen über philosophische Fragen, über lebenswichtige Strategien und mit Gästen über Tod, Trauer und Suizid. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Habt ihr Anregungen, Fragen, konstruktive Kritik, dann schreibt mir. Entweder über die Facebook-Seite oder über die Mailadresse dietrauersprechstunde@web.de. Quellenangaben findet ihr ebenfalls auf der Facebook-Seite, genauso wie auch die Links zu entsprechenden Organisationen sowie in den Shownotes auf meiner Webseite ella.de. Falls ihr diesen Podcast so wertvoll findet, dass ihr ihn unterstützen möchtet, findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls dort. Über einen Support freuen sich auch meine beiden vierbeinigen Kollegen, die mit mir mehrmals in der Woche unterwegs sind, um schwer demenzkranke Behinderte und auch Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten. Infos dazu findet ihr ebenfalls auf ella.de. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch alles Gute, kommt gut durch die Zeit und denkt daran, trauern ist die Lösung, nicht das Problem.